Liebe Geschwister, ich grüße euch und ich darf euch Grüße mitbringen aus meiner Gemeinde, aus Osnabrück. Und ihr könnt eure Bibeln aufschlagen in Daniel Kapitel 8. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen auf den Predigttext hören aus Daniel Kapitel 8. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir im Anfang erschienen war. Und ich schaute in dem Gesicht und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa, die in der Provinz Elam liegt. Und ich schaute in dem Gesicht und ich war am Fluss Ulai. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder, der hatte zwei Hörner. Und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß und kein Tier konnte vor ihm bestehen und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Während ich nun Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nah an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Widder nicht stark genug war, um ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß. Als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf nach den vier Himmelsrichtungen hin. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und es nahm ihm das beständige Opfer weg und seine heilige Wohnung wurde verwüstet und das Heer wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und sein Unternehmen gelang ihm. Und ich hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird? Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Es geschah aber, als ich Daniel das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte über dem Ulai eine Menschenstimme, die rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Er aber sprach zu mir, du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich wieder auf an meinen Standort. Und er sprach, siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, und ein frecher und listiger König auftreten. Und seine Macht wird stark sein, aber nicht in eigener Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten und sein Unternehmen wird ihm gelingen und er wird starke Verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Das Thema der Predigt lautet, wozu sind Kriege da? Und das ist eigentlich ein Lied gewesen, ein Schlager, ein schnulziger Schlager von Udo Lindenberg. Er hat das Lied gedichtet 1979 und das war sein Beitrag zur Friedensbewegung und gegen den NATO-Doppelbeschluss. Damals war es so, dass die NATO beschlossen hatte, dass die Atomraketen modernisiert werden müssen und dass noch mehr aufgerüstet werden muss zur Abschreckung gegen die Sowjetunion. Nun dann, wir wissen das, begann eine Zeit der Abrüstung mit Gorbatschow. Aber heute leben wir wieder in einer Zeit, wo scheinbar unaufhaltsam aufgerüstet wird. Ja, also ich habe jetzt, auch in Deutschland wurde jetzt nun endlich beschlossen, dass jetzt endlich auch hier wieder mehr aufgerüstet werden soll. Ich weiß nicht, was 100 Milliarden sind jetzt auf einmal da, neben den ganzen anderen Milliarden, die noch für die Impfung gebraucht werden und so weiter. Das war alles kein Thema mehr. Es wird aufgerüstet ohne Ende. Und wir leben sogar in einer Zeit, in der in Europa ein neuer Krieg ausgebrochen ist. Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Singt Udo Lindenberg. Und ich denke, dieses Kapitel, was wir jetzt gehört haben, Daniel 8, gibt uns die Antwort auf diese Frage. Wozu sind Kriege da? Um die Gier nach Macht zu befriedigen. Es wird um die Vormachtstellung in der Welt gekämpft und dieser Kampf nimmt kein Ende. Daniel wurde also im Geist kurz vor dem Untergang des Babylonischen Reiches, also noch war das Reich Nebukadnezars da, kurz vor dem Untergang wurde er im Geist zu einer Stadt, zu einer Burg geführt, und zwar Susa. Und das sollte dann später tatsächlich die Hauptstadt des kommenden Reiches, des Persischen Reiches werden. Und dort hat er ein Gesicht, das ist also eine Vision. Er sieht dort etwas über diesen Fluss, was eigentlich ein Kanal genau gesehen war. Und er sieht dort einen Widder und dann einen Ziegenbock. Und so lautet mein erster Punkt. Widder und Ziegenbock. Mächtige Menschen führen Kriege gegeneinander. Widder und Ziegenbock, mächtige Menschen führen Kriege gegeneinander. Der Widder steht für das Medo-Persische Reich, das wird ja dann sogar vom Engel Gabriel nachher noch ganz klar gesagt. Er hat zwei Hörner, das erste Horn war also der erste etwas kleinere König, der Meder-König Darius, und dann kam das größere Horn, der Perser-König Kyrios. Und es war wirklich so, dass Kyrios ein Symbol hatte, die Perser hatten ein Wappen, ein Symbol, und das war der Widder. Wenn er also in den Krieg zog, dann wurde vor ihm eine Fahne getragen mit dem Widder. Der Widder ist ein männliches Schaf, und die typische Eigenschaft von so einem männlichen Schaf, von so einem Widder, ist, dass er aggressiv ist. Ja, das ist wirklich so. Ich weiß nicht, wie viele von euch Schafe haben oder hatten. Also in meiner Kindheit mussten wir Schafe immer mal umflocken. Und dann musste man wirklich gucken, ist der Widder, also ist der Bock angepflockt, Wenn nicht, musste man wirklich mit mehreren Leuten sich ranschleichen, weil es dann gefährlich werden konnte. Also die stoßen mit ihren Hörnern zu. Und der Widder in der Vision, der stößt hier in drei Himmelsrichtungen. Das sind also diese Himmelsrichtungen, in denen sich das Medo-Persische Reich vergrößert hat, Eroberung errungen hat. Und Daniel sah das alles im dritten Jahr Belsazars, also er sah das alles, bevor es eintreffen sollte. Und hatte ja schon mal einen Traum davon, nämlich, ihr habt das gehört, letzten Sonntag in Kapitel 7, da hat er auch diesen Traum gehabt von diesen riesigen Reichen, die von riesigen Bestien, von Tieren dargestellt werden. Und da gab es den Bär, der hatte drei Rippen im Maul und das Zeichen für seine Gefräßigkeit. Und ihm wurde sogar noch der Befehl gegeben, steh auf und friss viel. Also einfach ein Bild für die großen Eroberungen, für die Gier nach immer mehr Macht. Na, da gab es also keinen Halt so, jetzt sind wir ziemlich groß, sondern es musste immer mehr eingenommen werden. Außer im Osten war dieses Reich unbesiegbar und es wird immer größer, aber dann, haben wir es gehört, erscheint auf einmal ein Ziegenbock. Und dieser Ziegenbock, der kommt vom Westen her, das ist der König von Griechenland, wird im Vers 21 gesagt, das war Alexander der Große. Ja, dieses ansehnliche Horn, das steht für ihn, Alexander der Große, der hat unheimlich schnell die ganze damalige bekannte Welt von Griechenland aus in Richtung Osten eingenommen. Ja, der war so schnell, hier wird gesagt, der hat noch nicht einmal den Boden berührt. Ja, der flog schier daher und er war voller Wut, kommt jetzt gegen diesen Widder angelaufen und der Widder hat keine Chance. Er wird völlig platt gemacht. Und genauso ist es passiert. Alexander der Große hat also das schier unbesiegbare Persische Reich einfach nur platt gemacht, in kürzester Zeit. Und wenn ich diese Bibeltexte so lese, und vielleicht geht es euch auch so, man liest dann von einem Widder und von einem Ziegenbock, wir wissen ja, das sind irgendwelche Könige, die haben gegeneinander gekämpft, dann war halt mal der eine König, dann war halt mal der andere König. Was wir einfach bedenken müssen ist, dass das natürlich nicht einfach nur zwei Männer betraf, sondern dass da unzählige Männer umgekommen sind in diesen Kriegen. Und natürlich mussten unzählige Menschen darunter leiden, in Städten und Dörfern, in die jetzt der Krieg kam, die bis dahin ja schon unter den Abgaben leiden mussten. Ja, ihr müsst euch vorstellen, diese Könige ließen sich wie Götter verehren, das kostete unheimlich viel Geld und das Geld mussten natürlich die vielen, vielen Menschen erbringen und nach all diesen Abgaben kam jetzt noch der Krieg, es ging hin und her. Also manchmal vergisst man das, wenn man das hier so im Schnelldurchlauf liest, wie ein Tier das andere ablöst. Alexander vernichtete das Perserreich, aber da war für ihn auch noch lange nicht Schluss. Ja, er hat also die Großmacht, die Weltmacht besiegt, das hieß für ihn jetzt nicht, gut, jetzt kann ich mich ausruhen. Nein, er ging immer weiter bis nach Indien. Und als er dann am stärksten und am größten war, man könnte sagen am aufgeblasensten, voller Stolz, wir lesen, haben es hier gehört, dann zerbrach dieses Horn. Und das entspricht der Wahrheit, genauso ist es passiert. Alexander hatte also die ganze damalig bekannte Welt eingenommen, er hielt sich quasi für unbesiegbar und dann starb er im Alter von 33 Jahren, ja, auf der Höhe seiner Macht. Im Alter von 33 Jahren an einer ominösen Krankheit, bis heute nicht so ganz genau geklärt, wie es so vonstatten ging, aber klar war oder ist, dass dann seine beiden kleinen Söhnchen, die er hatte, noch sofort getötet wurden. Und seine vier größten Generäle die Macht übernahmen. Die teilten sich dieses riesige Reich auf in vier einzelne Reiche. Ihr müsst euch vorstellen, das waren trotzdem gigantische Reiche. Jeder General könnte jetzt sagen, vorher war ich General, jetzt bin ich König, ich habe ein riesiges Reich. Aber das reichte natürlich nicht. Die haben sofort wieder angefangen, Kriege gegeneinander zu führen. Den Krieg um die Vormachtstellung. Wer ist der Stärkste? Und diese Reiche sind bekannt aus der Geschichte als die Diadochen. Und hier wird jetzt nicht so viel gesagt in diesem Kapitel zwischen diesen, über diese Rivalitäten, über diese Kriege. Das wird dann im Kapitel 10 ausführlicher gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, die haben ständig Krieg miteinander geführt und in der Mitte drin, sozusagen als Spielball von diesen Reichen, war das Volk Israel. Ja? Da mittendrin war das Volk Gottes. Hier wird jetzt nur am Vers 23 gesagt, aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben. Also diese Kriege, die sie geführt haben, diese Rivalitäten, das war Sünde, das war ein Missetat, das war ein Frevel. Und dann war irgendwann das Maß voll, das wird ja hier eindeutig gesagt, das Maß war voll. Und wenn das Maß voll ist, dann wissen wir, dann ist es Zeit für das Gericht. Aber wenn wir die Geschichte sehen, dann sehen wir Folgendes, diese Geschichte der Menschheit ist eigentlich eine Geschichte des Krieges. Die großen Reiche dieser Welt, die großen Machthaber, die kämpfen bis heute um die Vormachtstellung in der Welt. Und unzählige Menschen müssen für diese Kämpfe leiden. Es wird um Macht, um Reichtum, aber vor allen Dingen um die Vormachtstellung gekämpft. Nach den großen Reichen, die Daniel in seinen Visionen gesehen hat, ja abschließend das Römische Reich, da hat ja dieser Kampf nicht aufgehört. Sondern es ging immer weiter. Jahrhunderte kämpften die Reiche in Europa um die Vormachtstellung. Ja, das Römische Reich ist irgendwann zerbrochen, dann haben die Reiche in Europa jahrhundertelang diesen Kampf um die Vormachtstellung weitergeführt. Irgendwann kam Napoleon und Napoleon hat ja dann tatsächlich geschafft, fast ganz Europa einzunehmen. Am Ende zog er dann auch noch gegen Russland, wollte halt wirklich die ganze Macht haben. Und als er nach Russland zog, nahm er 500.000 Soldaten mit sich. Es gab noch nie so viele Truppen auf einem Ort in eine Schlacht wie damals. 500.000 Soldaten. Und überlegt euch mal, alleine auf dem Weg nach Russland, da wurden noch gar nicht die großen Schlachten geschlagen, auf dem Weg nach Russland ist ein Drittel dieser Soldaten gestorben. Und dort waren die Kämpfe dann verheerend, also Napoleon konnte nichts ausrichten. Und von diesen 500.000 Soldaten sind dann nur vereinzelte, versprengte, verwundete Truppen zurückgekommen. Die Zahlen gehen auseinander, aber man geht ungefähr davon aus, dass 300.000 Soldaten auf napoleonischer Seite und 210.000 Soldaten auf russischer Seite gestorben sind. Für nichts und wieder nichts. Später wurde dann Napoleon besiegt, unter anderem auch von England. England hat sich ja ganz groß hervorgetan. Sie haben also viel getan, um diesen schlimmen Herrscher da zu bekämpfen. Und England hat es dann später tatsächlich geschafft, durch weltweite Kriege, durch seine Eroberung, durch seine Kolonien. England hat es geschafft, die Vormachtstellung nicht nur in Europa zu erreichen, sondern in der ganzen Welt. England, das Vereinigte Königreich, war ein Weltreich. Natürlich wurden da ganze Indianerstämme dafür ausgerottet, Massaker an Aborigines, das war alles inbegriffen, aber egal, es ging um die Vormachtstellung in der Welt. Und dann kam das Jahrhundert mit den größten Kriegen und meisten Toten, das 20. Jahrhundert. Und am Ende der beiden Weltkriege sollte dann die USA die Vormachtstellung in der Welt haben und seitdem verteidigen sie diese Vormachtstellung mit unzähligen Kriegen. Uns sind immer nur die größten Kriege noch so vielleicht in der Erinnerung. Ja, das waren jahrzehntelange Kriege, ja, in Korea und Vietnam, das waren jeweils 30 Jahre lang Krieg. Dann Irak, Afghanistan und unzählige Kriege mehr. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Krieges. Machtgierige Menschen kämpfen um die Vormachtstellung und sie bringen unzähliges Leid über die Völker. Bis heute. Bis heute haben wir Kriege auf der Welt. Wir werden Zeugen, wir sind Zeugen. Dieses Krieg ist jetzt in der Ukraine. Und wir merken wieder, ja, hier, da gibt es viele Hintergründe, die wir vielleicht gar nicht wissen. Wir merken, hier geht es um was? Um den Kampf um die Vormachtstellung. Ja? Und natürlich ist jetzt der Druck groß, vor allem hier in Deutschland, dass man jetzt auch gefälligst Stellung zu beziehen hat. Wer ist jetzt hier der Gute, wer ist der Böse? Und wisst ihr was? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns darum bemühen, Hintergründe zu verstehen. Und es ist auch wichtig, dass wir Stellung beziehen. Aber wenn wir Stellung beziehen als Christen, dann können wir die Stellung von Daniel 8 beziehen. Ja? Wir kriegen von Gott einen Blick hinter die Kulissen. Das ist das, was wir haben. Ja? Und gerade das, was jetzt kommt, das ist ganz wichtig für uns, dass wir diesen Blick wirklich einnehmen, den Gott uns hier gibt. Und dann uns auf seine Seite stellen. Wir sehen ja hier, das Maß ist voll. Wenn wir die Kriege anschauen, dann brauchen wir nicht lange überlegen. Das Maß ist voll, es reicht doch. Aber wisst ihr was? Gott lässt es zu, dass das Maß übervoll wird. Und er macht es, indem er besonders grausame Menschen an die Macht kommen lässt. Wir wundern uns manchmal, wie konnte Gott das nur zulassen? Wie kann nur dieser oder jener Herrscher jetzt regieren? Das ist doch schrecklich. Wir in Deutschland sagen es vielleicht auch, wie kann nur dieser oder jener Minister oder Ministerin Minister werden? Das ist doch schrecklich. Gott lässt es zu. Er nutzt sie, damit das Maß des Bösen übervoll wird. Das Böse soll Überhand nehmen. Das wurde schon in Kapitel 7, denke ich, deutlich. Und warum ist das so? Ich glaube, ein Grund ist, dass die Menschen, die ja tatsächlich oftmals in blinder Verehrung den Machthabern und Kriegstreibern folgen, dass die Menschen erkennen, wohin das Böse führt, wohin Sünde führt. Und dann sollen sie darunter leiden. Es ist Gottes Wille, dass sie darunter leiden. Das ist schon ein Teil des Gerichts. Ja, wir sagen, das Maß ist voll, Zeit für das Gericht. Und Gott sagt, genau, das Gericht kommt und darum lasse ich das Maß übervoll werden. Damals, hier in der Vision von Daniel, da geschah das durch einen besonders grausamen König aus dem Reich der Seleukiden. Das war also eins dieser vier Reiche. Das lag ungefähr in dem heutigen Syrien, Iran, Irak. Daniel hat hier einen zeitlichen Sprung von etwa 2 Jahrhunderten und kommt dann zu einem besonders skrupellosen, bösen König in diesem Reich, der durch Mord und Intrigen an die Macht kam. Von diesem König wird dann nochmal ausführlicher berichtet in Kapitel 11. Hier in Kapitel 8 wird er einfach nur als das kleine Horn beschrieben. Ja, diese ganze Vision, die Daniel hat, das hat ja immer irgendwie mit Tieren, mit Bestien und mit Körperteilen von Tieren zu tun, mit Hörnern. Hörner stehen für Macht. Ja. Und hier haben wir jetzt ein kleines Horn. Und dieser Mann ist uns auch der Geschichte tatsächlich bekannt. Das war ein König dieses Reiches mit dem Namen Antiochus Epiphanes. Dieser Mann, der stand gar nicht so direkt in der Königslinie. Das machte nichts. Er hat dann seinen Neffen umgebracht, um an die Macht zu kommen. Als er an der Macht war, war das natürlich nicht genug für ihn. Er richtete sich sofort gen Süden, das haben wir hier gehört. Er begann einen Krieg gegen Ägypten, um sich an den Reichtümern Ägyptens zu bereichern. Aber seine Grausamkeit wurde vollständig offenbar letztlich an den Dingen, die er dem Volk Israel antat. Also unser erster Punkt war Widder und Ziegenbock und unser zweiter Punkt lautet das kleine Horn. Also das erste war, machtgierige Menschen führen Kriege gegeneinander und jetzt kommt das kleine Horn, machtgierige Menschen führen Krieg gegen Gott. Machtgierige Menschen führen Krieg gegen Gott. Wir lesen hier Vers 10, und es, dieses kleine Horn, wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Also hat er irgendwie jetzt einen Kampf gegen Engelwesen geführt? Nein, im 2. Mose wird mehrfach das Volk Israel als die Heere des Herrn benannt. Später wird ja hier auch gesagt, Vers 24, er wird Starke verderben und das Volk der Heiligen. Also ist es gemeint, dass er gegen das Volk Gottes kämpfte. Aber wer sich gegen das Volk Gottes richtet, der richtet sich letztlich gegen Gott. Er richtet sich gegen den Himmel. Ja, Kapitel 11, Vers 10, ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und es nahm ihm das beständige Opfer weg und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Ja, das Opfer, das ist der Tempeldienst gewesen, der Opferdienst und die heilige Wohnung, das war der Tempel. Antiochus Epiphanes ging also gezielt gegen den Tempeldienst, gegen den Gottesdienst vor. Nicht indem er jetzt wie Nebukadnezar dann am Ende den Tempel zerstört hat, nein, aber er hat ihn entweiht, er hat ihn verunreinigt, er hat ihn für den richtigen Gottesdienst unbrauchbar gemacht, indem er Götzenopfer im Tempel dargebracht hat. Und damit konnte er nicht mehr wirklich für den Gottesdienst gebraucht werden. Wir lesen hier Vers 12 nochmal, und das Heer wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels, ja, das ist dieser Götzendienst, diese Götzenopfer, die da gebracht wurden, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und sein Unternehmen gelang ihm. Das ist jetzt ganz wichtig. Also, das Volk Gottes verfolgt, Gläubigen verfolgt, Gottesdienst verhindert. Und indem dieser böse König das machte, hat er die Wahrheit zu Boden geworfen. Das ist gleichbedeutend damit, die Wahrheit zu Boden zu werfen. Wer das Volk Gottes verfolgt, wer Gottesdienste verhindert oder beeinträchtigt, der kämpft gegen die Wahrheit. Und er regiert somit mit der Lüge. Und das ist genau das, was wir heute erleben. Die Wahrheit wurde gleichsam vernichtet. Wahrheit ist heutzutage Interpretationssache. Was so viel heißt wie, es darf keine Wahrheit geben. Und was es auf keinen Fall geben darf, ist natürlich biblische Wahrheit. Das, was die Bibel sagt, das ist sowieso falsch. Friedrich Nietzsche, der sollte letztlich Recht behalten, denn der hat kurz zusammengefasst gesagt, was die Reichen und Mächtigen für passend und richtig halten, das wird dann Wahrheit sein. Ganz einfach. Warum ist das wahr, was ich sage? Weil ich die Kraft habe, das durchzusetzen. Ganz einfach. Das klingt ein bisschen krass, ne? Und wir wissen ja, heute wird ganz stark gewettert gegen Fake News. Ja, das ist was ganz Schlimmes, Fake News. Aber ich finde, was Professor Norbert Bolz von der TU Berlin hier analysiert, das ist richtig. Er schreibt, wenn man bei der Wahrheit bleibt, auch nicht nur bei der Halbwahrheit, dann besteht die Gefahr, dass dadurch der Fortschritt, zum Beispiel im Kampf gegen den Klimawandel, behindert wird. Darum ist es erlaubt, zu lügen oder zu übertreiben, ja sogar zu fälschen, wenn es der guten Sache dient. Die weiße Lüge, das ist die gute Lüge. Und er schreibt, gemeint ist die Übertreibung der Tatsachen in volkspädagogischer Absicht. Das klingt doch super, oder? Deshalb können die lügen, wie sie wollen. Sie meint es doch nur gut. Aber am Ende wissen wir, was es heißt. Die Lüge regiert, das ist es. Ja? Die Lüge regiert. Antiochus Epiphanes, der brachte nicht nur Krieg und Leid allgemein über Menschen. Das taten die anderen Herrscher ja auch. Er griff das Volk Gottes und den Gottesdienst an. Und das ist der erste Grund, warum Antiochus hier als kleines Horn bezeichnet wird. Ihr habt das kleine Horn von dem kleinen Horn ja schon mal gehört in Kapitel 7, letzten Sonntag. Und in Kapitel 7, denke ich, geht es nicht um Antiochus Epiphanes, sondern dort geht es um den Menschen der Sünde, wahrscheinlich um den Antichristen, vielleicht auch um den letzten Antichristen. Und die Bibel sagt, ja, es wird dieser Antichrist kommen am Ende der Zeit, aber was die Bibel auch sagt, dieser Antichrist wird viele Vorläufer haben. Ja, Johannes, der Apostel, schreibt, es kommt der Antichrist, aber es gibt ja schon viele. Und Antiochus Epiphanes ist einer dieser Vorläufer, ein ganz markanter Vorläufer. Bei ihm finden wir die wichtigsten Züge und Vorgehensweisen des Antichristen. Und was vor allen Dingen? Lug und Betrug. Lug und Betrug, das waren seine Kennzeichen. Ja, er war listig, er war verschlagen, Vers 23. Er hatte keine Scheu davor zu betrügen, ließ sich selbst aber nur schwer betrügen. Aber Vers 24, auch wichtig, und seine Macht wird stark sein, aber nicht in eigener Kraft. Antiochus hat das nicht geschafft, weil er so brillant war. Weil er noch besser betrügen konnte als alle anderen. Letztlich war es Gottes Wille. Ohne Gottes Plan, ohne Gottes Vorsehen hätte er nichts machen können. Und schaut mal, Vers 24 und 25 wird dann beschrieben, wie er konkret vorging, wie sein Lug und Betrug aussah. Und er wird erstaunliches Verderben anrichten und sein Unternehmen wird ihm gelingen und er wird starke Verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Also dieser König hatte eine ganz perfide Taktik. Er legte Wert auf gute freundschaftliche Beziehungen zu den Nachbarländern. Pflegte immer gute Kontakte und zwar so lange, bis die Nachbarländer sich dann gedacht haben, hey, das ist doch ganz nett hier und haben nicht mehr aufgepasst, waren nicht mehr auf der Hut und als sie sozusagen langsam ihre Verteidigung vernachlässigt haben, in dem Moment hat er dann angegriffen und diese Völker platt gemacht und sich einverleibt. Das war schrecklich, das war schlimm, das war perfide, aber das offensichtliche Kennzeichen seiner Schreckenshaft war eben, dass er sich gegen das Volk Gottes richtete, dass er sich gegen Gott selbst richtete in aller Offenheit. Aber was wir auch gehört haben, auch wenn er sich aufblähen konnte, wenn er tatsächlich Macht und Erfolg hatte, wenn er tatsächlich gegen den Tempeldienst und gegen Gottes Volk vorgehen konnte, er würde damit nie und nimmer durchkommen. Vers 25, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Daniel Kapitel 2, ne, das Traumbild vom Nebukadnezar, könnt ihr euch noch erinnern, von dem großen Standbild, da löst sich am Ende doch auch ein Stein vom Himmel, der das ganze Standbild zerstört. Da steht auch, und ohne Zutun von Menschenhand löst sich dieser Stein. Das ist ein Zeichen dafür, dass Gott handelt. Die unsichtbare Hand Gottes übt Gericht. Und genauso ist es mit Antiochus Epiphanes geschehen. Und das ist, denke ich, der zweite Grund, warum dieser böse und mächtige König, ähnlich wie der Antichrist, der letzte Antichrist, kleines Horn genannt wird. So mächtig diese Herrscher dieser Welt sind, so viel Unheil sie anrichten können, so unbesiegbar sie erscheinen, für Gott sind sie kleine Hörner. Ja, das ist nicht, das kleine Horn, das ist eben Ironie, ein kleines Horn, mehr ist es nicht. Und schaut mal, das ist das ganze Kapitel. Ich habe euch gesagt, so ein männlicher Widder kann gefährlich werden für kleine Kinder, die ihn umflocken müssen, aber am Ende bleibt ein männlicher Widder ein Schaf. Ja? Und Alexander der Große ist ein zerbrechliches Horn und sein Reich ist ein zottiger Ziegenbock. Also der im Himmel thront, wir haben es heute gesungen, lacht über die Herrscher dieser Welt. Wird hier am deutlichsten. Er lacht über sie. Das ist lachhaft. Und der schlimmste von allen ist das kleine Horn. Gott ist der Herr der Geschichte. Er hat das Auftreten dieser Reich und Machthaber vorherbestimmt und er hat ihnen zu seiner Zeit ein Ende bereitet. Und dieses Muster, was wir hier sehen, das sehen wir durch die ganze Geschichte hindurch. Ja, schaut euch diese großen Herrscher an, Napoleon, Hitler, Stalin, Mao und noch viele, viele mehr, die wir heute gar nicht mehr kennen. Kleinere Herrscher, die sich aber gegen das Volk Gottes gerichtet haben. Hat Gott gerichtet. Die Geschichte der Großen, die ist natürlich bekannt, aber ich finde, es ist also nicht bloß, dass sie meistens grausam ums Leben gekommen sind, sondern alles, was sie versucht haben zu erreichen, wurde dann direkt nach ihrem Tod wieder rückgängig gemacht. Ne? Stalin ist auf seiner Dacia da irgendwie umgekippt, hatte irgendwie eine Krankheit, irgendwas mit dem Herzen oder sonst was, und seine Angestellten haben sich gar nicht reingetraut zu ihm, um ihm zu helfen, weil dann würden sie vielleicht im schlechten Licht dastehen und der ist dort elendiglich verreckt. Und sein Nachfolger Khrushchev hat alles dafür gemacht, um sozusagen das, was Stalin versucht hatte einzuführen, rückgängig zu machen, Entstalinisierung. Bei Mao war es genauso, er ist gestorben, seine engsten Freunde und seine Frau wurden sofort verhaftet und seine Nachfolger haben sich dann von seiner Politik abgewandt. Also ihr Ende ist sicher. Gott wird diese Menschen richten. Auch die bösen Machthaber unserer Tage wird Gott richten. Aber schaut nochmal auf den letzten Vers. Als Daniel das alles gehört hat, hat er sich nicht zurückgelehnt und gesagt, naja, wenn das so ist, Psalm 2, der im Himmel droht, lacht über sie und ich kann hier einfach mein Ding machen und alles ist gut. Der war fix und fertig. Der hat mehrere Tage lang im Bett gelegen und war krank. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In den letzten 2 Jahren, da ist es ganz oft, dass ich, wenn ich so die Politik mir angucke, dann wäre ich wütend. Ja? Ich fange an zu klagen, ich diskutiere mit Leuten und so weiter. Aber wisst ihr, wenn euch etwas so schockiert, dass ihr einfach gar nichts mehr sagen könnt, dann ist es richtig heftig. Das ist euch vielleicht auch schon mal passiert, ja? Dass man einfach nur noch fertig ist von der Nachricht, die man gehört hat. Da wird man nicht mehr wütend, da kann man nichts mehr sagen. Dann ist man einfach nur noch krank. Die Loslösung des Bösen, die Daniel hier geschaut hat, die hat ihn erschreckt und zwar so sehr, dass er mehrere Tage lang krank lag. Und wisst ihr, was die Botschaft für uns ist? Wir sollten dem Bösen in der Welt nicht gleichgültig begegnen, nicht hochmütig begegnen. Ja, Gott ist souverän, wird schon alles laufen. Wir machen unser Ding. Nein, also wir brauchen nicht mit Panik reagieren.
Aber die Gewissheit des Kommen des Antichristen, die Gewissheit, dass diese bösen Reiche ihre Macht immer mehr ausführen dürfen, bis das Maß übervoll wird, das sollte uns mit Ernst erfüllen. Aber die Gewissheit der Souveränität Gottes, die Gewissheit, dass er jedem Antichristen, auch den letzten, besiegen wird, das kann es natürlich mit Zuversicht und Freude erfüllen. Wenn das Böse überhand nimmt, wenn Politiker mit Betrug und Lüge regieren, wenn das Volk Gottes bedrängt und verfolgt wird, ja, erst recht, wenn es zu Krieg und Verfolgung kommt, dann ist das schrecklich. Und dann ist es richtig, dass wir zusammenkommen und beten und zu Gott schreien um Hilfe. Aber wir brauchen nie die Zuversicht verlieren, denn Gott wird, auch wenn das Böse Überhand nimmt, am Ende immer die Oberhand behalten. Um ihre Machtgier zu befriedigen, führen Menschen Kriege gegeneinander und sogar gegen Gott. Aber Gott wird ihren Treiben ein Ende bereiten. Die gläubigen Juden, die damals unter Antiochus lebten und litten, die wurden ja wirklich verfolgt. Ich glaube, die fanden Trost in ihrem Leid, weil sie wussten, je aufgeblasener dieser Antiochus wird, je grausamer er vorgeht, desto näher sind wir dran an der Erfüllung von Daniel 8, Vers 25 und ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Und das ist heute genau noch unser Trost. Je schlimmer es wird, desto mehr wissen wir, das Gericht ist nah. Und an zwei Stellen wird hier tatsächlich dann angegeben, wie lange diese Leidenszeit währen wird. Ja, 2300 Abenden und Morgen. Und dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Das ist ja immer die Frage, wie man mit solchen Zahlen umgeht. Wie sind die jetzt wörtlich zu nehmen? Sind die symbolisch zu sehen? Ich glaube, es liegt immer irgendwie eine Symbolik in solchen Zahlen. Aber wenn man jetzt mal umrechnet, hier, dann sind das 6 Jahre und 4 Monate. Und tatsächlich stimmt die Zeit ungefähr überein mit der Zeit, in der Antiochus Epiphanes da im Heiligen Land wütete. Und in den letzten 3,5 Jahren wurde tatsächlich dann der Tempel für heidnische Opfer genutzt. Und dann kam es aber zu einem Aufstand, dem sogenannten Makkabäer-Aufstand. Also da gab es ein paar fromme Familien, Priesterfamilien, die haben dann gesagt, das Maß ist voll. Und als Antiochus gar nicht im Land war, der war schon wieder mehr im Osten, wollte neue Gebiete einnehmen, da haben sie sich erhoben, haben die Soldaten, die Besatzer sozusagen fertig gemacht, aus dem Land getrieben. Und den Tempel wieder gereinigt und das Opfer, den Opferdienst wieder aufgenommen. Man kann das alles nachlesen, es gibt 2 Bücher dazu, die stehen in alten Bibeln oder in Lutherbibeln auch noch in der Bibel, die gehören mit zu den Apokryphen, 1. und 2. Makkabäer, ja, da geht es um diese Kämpfe, die sind auf Dauer ein bisschen langweilig zu lesen, weil es da immer nur um Verrat und Kampf und Krieg und Verrat und Kampf ging. Aber man kann da nachlesen, wie das ungefähr dann abging. Aber ist euch was aufgefallen? Warum ist in unseren Geschichtsbüchern, also in der Geschichte, die wir so gelernt haben, so wenig und hier in der Bibel so viel von Antiochus Epiphanes die Rede? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an euren Geschichtsunterricht erinnern könnt. Wer hatte denn zum Beispiel im Geschichtsunterricht Alexander den Großen dran? Hände hoch. Ja, da kann man sich wenigstens noch... Ne? Wer hatte das Perserreich Kyros? Ein paar können sich noch erinnern. Die anderen wissen es noch von dem Film 300. Ne? Auch ein bisschen Geschichtsunterricht, ja. Die kennt man irgendwie. Ja? Da gab es Unterricht. Ja? Aber wer hatte denn in der Schule alles Antiochus Epiphanes dran? Also, der interessiert, ja, okay. Den interessiert, also das ist, in irgendwelchen Geschichtsbüchern steht was über den drin, aber wen interessiert das noch? Sein Reich war ja auch tatsächlich nie so groß, aber das spielte für Gott ja auch nicht die Rolle, wie groß ein menschliches Reich ist. Antiochus wandte sich in einer Weise gegen das Volk Gottes und gegen den Gottesdienst, wie es diese viel größeren Reiche nicht getan haben. Und das war das Entscheidende in Gottes Augen. Ja, über diese riesigen Reiche, über die größten Herrscher der Welt, da geht Gott hier quasi so mal ganz schnell drüber so. Ja, ersten, zweiten, so Alexander der Große, hopp, hopp, hopp. Aber wo es zu Antiochus Epiphanes geht, den keiner kennt, da wird es ausführlich. Warum? Weil er sich gegen den Augapfel Gottes gerichtet hat. So wird das Volk Gottes genannt im Alten Testament. Weil er sich gegen Gott und sein Volk gerichtet hat. Also Gottes Augenmerk ist auf das Volk Gottes gerichtet. Da wird es spannend, da wird es wichtig. Da ist er da. Deshalb unser dritter Punkt jetzt nach Widder und Ziegenbock und dem kleinen Horn, das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, der allmächtige Sohn Gottes, stirbt für sein Volk. Und zuerst wollen wir mal auf diese Engel schauen. In der Bibel gibt es ja nur zwei Engel mit Namen bekannt. Zwei Engel. Und wir wissen, es gibt unzählige Engel, aber wenn zwei davon, nur zwei, mit Namen benannt werden, dann ist es klar, das sind die beiden wichtigsten. Das sind die größten Engel. Ja? Und zwar Gabriel und Michael. Und Gabriel, den kennen wir ja alle aus der Weihnachtsgeschichte. Ne? Der kommt zuerst zu Zacharias in den Tempel und sagt ihm, du wirst einen Sohn bekommen, deine Gebete sind erhört. Und Zacharias, das sollte Johannes der Täufer sein, und Zacharias sagt, das kann ich nicht glauben, also das geht doch gar nicht, wir sind doch viel zu alt. Und wisst ihr, was der Engel dann sagt als erstes? Er sagt, ich bin Gabriel. Ja, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Hör mal, weißt du, wer ich bin? Ich bin der größte Engel, ich komme direkt vom Thron. Wenn ich dir was sage, kannst du mir schon glauben. Ja? Das wird schon stimmen. Und 6 Monate später kam Gabriel dann nochmal zu Maria und kündigte ihr an, dass sie vom Heiligen Geist schwanger werden wird und einen Sohn bekommen. Und dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Kein Ende haben. Im Daniel lesen wir ständig von Reichen und ihrem Ende. Und jetzt kommt ein Reich, das wird kein Ende haben. Und wisst ihr, im Daniel Kapitel 8, auch da erfahren wir etwas über Christus. Bisschen versteckt vielleicht, aber als er dann so das alles gesehen hat und sich fragt, was soll das jetzt, hören wir von einer Menschenstimme über dem Fluss. Eine Menschenstimme. Und diese Menschenstimme spricht und kann den höchsten Engel, den es da gibt, nämlich Gabriel, befehlen, erklär jetzt mal dem Daniel, was hier das zu bedeuten hat. Nun, welche Menschenstimme könnte das wohl sein? Calvin hat gesagt, das ist ein weiterer Unterpfand seiner zukünftigen Menschwerdung. Welche Menschenstimme könnte wohl erscheinen als die des Sohnes Gottes, die dem Engel Gabriel einen Befehl geben kann? Jedenfalls, bei Zacharias ging es ja dann so weiter, irgendwann wurde sein Sohn geboren, er war ja stumm die ganze Zeit, weil er ja nicht geglaubt hat. Und dann hat er den Namen geschrieben auf die Tafel, ja, der soll tatsächlich Johannes heißen. Und dann konnte er widersprechen und dann das Erste, was er gemacht hat, hat ein Loblied gesungen. Und in diesem Loblied ging es so viel um seinen Sohn, den er jetzt endlich in den Händen hielt, auf den er sein Leben lang gewartet hat, und so viel um den Sohn der Maria, der noch kommen sollte. Das war sein Loblied. Und wisst ihr, was er noch sagt? Hört mal. Lukas 1, Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids. Ein Horn, da klingelt es jetzt natürlich allen, die Bibel einigermaßen kennen, in den Ohren. Ah, da haben wir wieder ein Horn, ein Zeichen der Macht. In Daniel 8, Daniel 7, überall, immer wieder von Hörnern die Rede. Von Hörnern, die nach Macht strebten, die sogar nach göttlicher Macht strebten. Aber jetzt kommt ein Horn, was tatsächlich von göttlicher Natur ist. Und sein Reich sollte ewig währen. Und jetzt geht die Geschichte noch weiter. Sein Sohn, Johannes der Täufer, der hat ja dann tatsächlich dieses Horn kennengelernt, Jesus. Und als er ihn dann sah, als er zum Jordan kam, was hat er denn dann gesagt? Er hat dann gesagt, siehe das Lamm Gottes. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Er sieht, er weiß, das ist dieser herrliche König, das ist dieses Horn. Und er nennt ihn Lamm. Und mit Lamm meint er jetzt nicht in Richtung Widder oder Ziegenbock und ist noch schwächer, sondern er meint damit Opferlamm. Das heißt, dieser göttliche König, der kommt nicht, um gewaltsam jetzt mit Macht der Welt deutlich zu machen, dass er die Vormacht hat, sondern er kam und hat sich in die Gewalt der Menschen gegeben. Ließ sich von ihnen kreuzigen, ließ sich töten. Und er tat das, um uns vom Bösen, sogar von dem Bösen in uns selbst zu retten. Wir können uns vorstellen, dass so manch einer Befreier kommt und uns von irgendwelchen bösen Mächten hier in dieser Welt rettet. Ja, die USA sagt ja auch immer, wir müssen da und da und dahin, um sozusagen für die Menschlichkeit zu kämpfen. Ja, man kann sich das vorstellen. Aber wer kann denn uns von dem Bösen in unserem Herzen retten? Das ist selbst für den mächtigsten Herrscher in dieser Welt Schluss. Aber dieser Herrscher konnte es tun. Warum? Weil er unsere Schuld auf sich genommen hat und dafür am Kreuz starb. Weil er all das, wofür wir dieses Gericht tatsächlich verdient haben. Und schaut mal, hier in Daniel 8 lesen wir diese Gerichte. Das Maß muss übervoll werden. Das sind Gottes Gerichte. Das ganze Alte Testament ist voll mit Gerichten. Gerichten, warum? Wegen dem Hochmut der Menschen, wegen der Sünde der Menschen, wegen des, was unser Herz ausmacht. Und das hat er auf sich genommen für uns. Dieses Gericht hat er getragen. Und indem er sozusagen das Gericht Gottes, den Zorn Gottes für unsere Schuld trug, hat er nicht nur uns befreit von Sünde, von seinem Zorn, vom Gericht, sondern er hat dadurch tatsächlich alle bösen Mächte besiegt. Er errang den Sieg in dieser kosmischen Schlacht, die hinter den menschlichen Kriegen steht und ausgefochten wird. Er errang den Sieg gegen dämonische Mächte, die hinter den Menschen, hinter diesen machtgierigen Menschen stehen. Und er brach die Macht des Teufels. Er hat den Teufel dort besiegt, indem er die Sünde für uns getragen hat. Und wisst ihr, das ist die Botschaft, die uns Zuversicht gibt und die uns mutig macht. Ich hoffe, die macht uns mutig. Sie macht uns mutig, dass wir treu zu Jesus stehen und dass wir ihn groß machen, egal wie groß die Anfechtungen und Bedrängnisse werden. In der Offenbarung lesen wir, Kapitel 5, Vers 11, würdig ist das Lamm. Vorher wurde das Lamm noch gerade als Löwe beschrieben, aber dann ist es auf einmal ein Lamm, ein Opferlamm. Würdig ist dieses Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, und hier können wir werden wir aufrufen, mit einzustimmen, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.